Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir kehren heute Morgen zum ersten Kapitel des Epheserbriefs zurück und machen Fortsetzung mit Vers 6. Ich lese dazu ab Vers 3. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem Segen geistlicher Art in der Himmelswelt in Christus gesegnet hat. Denn in ihm hat er uns ja schon vor der Grundlegung der Welt dazu erwählt, dass wir heilig und unsträflich vor seinem Angesicht dastehen sollten, und hat uns in Liebe durch Jesus Christus zu Söhnen, die ihm angehören sollten, vorherbestimmt nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die er uns in dem Geliebten erwiesen hat. In unserer letzten Predigt haben wir über Gottes Erwählung der Gemeinde Christi, bestehend aus Juden und Heiden, gesprochen. Wir haben festgehalten, dass Gemeinde Christi, auserwählt in ihm vor Grundlegung der Welt, als Gerechtfertigte mittels des Glaubens heilig und tadellos vor Gottes Angesicht stehen und unter der Leitung des Heiligen Geistes ein geheiligtes Leben führen können in ihrem Dienst und Verhalten zur Ehre Gottes. Des Weiteren haben wir gehört, dass der Vater im Himmel in seiner vollkommenen Liebe und souveränen Gnadenwahl uns in Christus zur Sohnschaft vorherbestimmt hat. Diese geistlichen Segnungen, mit denen uns der Vater in der Himmelswelt in Christus gesegnet hat, führen zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die er uns in dem Geliebten erwiesen hat. Der Ruhm der Gnadenherrlichkeit Gottes erklingt in der Gemeinde Christi durch die Verkündigung des Evangeliums, in biblischer Lehre, in Gebeten und Liedern und wird auf diesem Weg in aller Welt verkündigt. Es ist eine herrliche, überwältigende Gnade, die uns der Vater in Christus vor Anbeginn der Schöpfung erwiesen hat, in dem Wissen, dass wir alle als Folge des Sündenfalls im Paradies ihm in unserer sündigen Natur dereinst feindlich entgegenstehen würden, bis der Lichtglanz seines Evangeliums in unseren Herzen aufgehen würde und wir durch den Heiligen Geist von Neuem geboren würden. David, der König Israels, schreibt im 51. Psalm, Vers 7, Ach, in Schuld bin ich gezeugt und in Sünde hat meine Mutter mich empfangen. Und Paulus im Römerbrief, Kapitel 3, Wir haben schon vorhin gegen Juden ebenso wie gegen Griechen, in Klammern Heiden, die Anklage erheben müssen, dass sie ausnahmslos unter der Herrschaft der Sünde stehen. Wie es in der Schrift heißt, in Psalm 14, 1 bis 3, Es gibt keinen Gerechten, auch nicht einen. Es gibt keinen Einsichtigen, keinen, der Gott mit Ernst sucht. Sie sind alle abgewichen, allesamt entartet. Keiner ist da, der das Gute tut, auch nicht ein einziger. Und ab Vers 22, denn hier gibt es keinen Unterschied. Alle haben ja gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. So werden sie ohne eigenen Verdienst durch seine Gnade gerechtfertigt aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus erfolgt ist. Dass wir die himmlischen Segnungen in Christus Jesus empfangen haben, verdanken wir ausschließlich der Liebe Gottes des Vaters, gewirkt im Sohn und seinem Erlösungswerk. Im Sünd- und Brandopfer unseres Herrn Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha, unserem Stellvertreter, hat der Vater das Versöhnungswerk aufgerichtet und Frieden gestiftet und uns die Gerechtigkeit Christi mittels der Gnadengabe des Glaubens Christi zuteil werden lassen. Denn Gott war in Christus und hat die Welt mit sich versöhnt, indem er ihnen ihre Übertretungen nicht anrechnete und unter uns das Wort der Versöhnung aufgerichtet hat. So in 2. Korinther 5, Vers 19. Somit ging unsere Erwählung in Christus und unsere Vorherbestimmung zur Sohnschaft in und durch ihn in Erfüllung und führte zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns beschenkt hat in dem Geliebten. Dies ist bereits unser gegenwärtiger Stand in Christus. In der zukünftigen Vollendung gilt das, was Rienäcker sagt, Zitat: Wenn Gottes Herrlichkeit, auch unsere Herrlichkeit, einst in Vollendung geworden ist, dann loben wir ihn in dieser widerstrahlenden Herrlichkeit. Dann sind wir selbst in diesem hergestellten Abglanz ein herrliches Lob Gottes. In dieser Höhe der Entwicklung, wo die Gnade die Menschen zu Gottes Söhnen im vollen Sinn zur Herrlichkeit der Söhne herangebildet hat, da strahlt die Gnade, die dies zustande gebracht hat, in ihrer ganzen Herrlichkeit. Da lobt man also nicht die Gnade überhaupt, sondern die Herrlichkeit, den Glanz, die Majestät der Gnade. Das ist mehr als nur Lob sagen oder Lob bringen. Der Anfang aber dieses zu erlangenden Zieles ist die Mitteilung der Gnadenherrlichkeit, mit der er uns in dem Geliebten begnadigt hat. Im 2. Korintherbrief schreibt Paulus in Kapitel 3, Vers 18: Wir alle aber, die wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn widerspiegeln, werden dadurch in sein Ebenbild umgestaltet von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, da es ja vom Herrn, welcher der Geist ist, geschieht. Lasst uns nun in Vers 6 fortfahren und die abschließenden Worte, die er uns in dem Geliebten erwiesen hat, nämlich zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, betrachten. Dass mit in dem Geliebten unser Herr Jesus Christus gemeint ist, fällt uns sofort auf. Über die innige Liebe Gottes des Vaters zu seinem Sohn finden wir im Matthäusevangelium zwei Aussagen des Vaters. Die erste in Kapitel 3, Vers 17. Und siehe, eine Stimme erscholl aus den Himmeln: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und in Kapitel 17, Vers 5: Da, in Klammern Petrus, noch also redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Des Weiteren zitiert Matthäus den Propheten Jesaja: Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, und im hebräischen Urtext steht das Wort Einziger, an welchem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat, ich werde meinen Geist auf ihn legen und er wird den Heidenvölkern das Recht verkündigen. Er wird nicht streiten, noch schreien, und niemand wird seine Stimme auf den Straßen hören. Ein zerknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen, und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Gericht oder das Recht zum Siege hinausführe, und auf seinen Namen werden die Heidenvölker hoffen. In diesen Versen wird die Sanftmut und die Langmut, die Barmherzigkeit und die einzigartige Retterliebe Christi ausgedrückt. Und das ist, was neben seinen anderen göttlichen Wesenseigenschaften Gott der Vater an seinem Sohn liebt. Die totale Ergebenheit Christi und die Bereitschaft, den Willen seines Vaters vollkommen zu erfüllen und Sünder zu erretten, wie am Kreuz von Golgatha geschehen ist, gibt uns einen Einblick in die Liebe, die den Vater und den Sohn eint. Und diese göttliche Liebe, die zwischen dem Vater und dem Sohn herrscht, ist uns ja in ihren Auswirkungen zuteil geworden. Im hohenpriesterlichen Gebet spricht unser Herr Jesus: Ich habe auch die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie zu vollkommener Einheit gelangen, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. So in Johannes, Kapitel 17, die Verse 22 bis 23. Der Liederdichter Philipp Spitter, das erste Lied, was wir vorhin gesungen haben, schreibt: Sehet, sehet, welche Liebe hat der Vater uns erzeigt. Sehet, wie er voll Erbarmen über uns sein Antlitz neigt. Sehet, wie er das Allerbeste für das Allerschlechtste gibt. Seinen Sohn für unsere Sünden. Sehet, sehet, wie er uns liebt. Sehet, sehet, welche Liebe unser Heiland zu uns trägt. Wie er alles für uns leidet, selbst, dass man ans Kreuz ihn schlägt. Wie er da auch noch den letzten Tropfen Blut für uns vergießt. Sehet, sehet, ob das nicht Liebe, namenlose Liebe ist. Sehet, sehet, welche Liebe uns erzeigt der Heilige Geist, wie er auch den ärgsten Sünder gern zum Leben unterweist, wie er strafend, lehrend, tröstend immer zu den Menschen spricht. O, wer priese solche große, dreifache Liebe nicht? Und in dem Zusammenhang kam mir noch der Gedanke, dass wir sehen hier diese Dreieinigkeit Gottes, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Alle drei lieben uns, so wird es hier beschrieben. Und es war notwendig zur Errettung von Sündern, dass es einen dreieinigen Gott gibt. Gott, der Vater, hat seinen Sohn gesandt, der Mensch werden musste, um in diese Welt zu kommen, um uns Sünder zu erretten. Denn nur ein Mensch, vollkommen ohne Sünde, gleichzeitig Gott, damit das Ganze auch auf jeden Fall hundertprozentig geschehen wird, musste in diese Welt kommen. Und der Heilige Geist gibt uns eine Neugeburt und alle drei wirken zusammen zu unserer Errettung. Ich hoffe, dass das verständlich war. Seht, was für eine Liebe uns der Vater geschenkt hat, dass wir Kinder Gottes genannt werden. Und wir sind es. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es wurde noch nicht offenbar, was wir sein werden. Wir wissen, dass wenn es offenbar werden wird, wir ihm ähnlich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist, schreibt der Apostel Johannes in seinem ersten Brief. Gott ist Licht, so steht es im 1. Johannesbrief 1, Vers 5. Und Gott ist Liebe, 1. Johannes 4, Vers 16. Die Herrlichkeit und vollkommene göttliche Liebe ist die Einheit, die zwischen Gott, dem Vater, Gott, dem Sohn und Gott, dem Heiligen Geist, von Ewigkeit her besteht. Diese göttliche Liebe traf uns unverdient und machte aus Sündern Gotteskinder. Das liebevolle Erbarmen des Vaters über Rebellen, deren er sich in seinem Sohn Jesus Christus angenommen hat, leitet uns zur dankbaren Anbetung Gottes. Diese herrlichen Gnadenwahrheiten, die uns der Apostel Paulus zu Anfang des Epheserbriefes mitteilt, führen im Glauben ergriffen zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die er uns in dem Geliebten erwiesen hat. Die Bezeichnung Herrlichkeit seiner Gnade drückt ihre Macht und Größe und Majestät aus. Das Westminster-Bekenntnis, das weit verbreiteste reformierte Glaubensbekenntnis aus dem Jahre 1646, beschreibt die Gnadenlehre wie folgt. Jetzt kommt ein sehr langer Satz. Alle jene, die Gott zum Leben vorherbestimmt hat, diese allein beruft er nach seinem Wohlgefallen zu seiner bestimmten und willkommenen Zeit wirksam durch sein Wort und seinen Geist aus dem Stande von Sünde und Tod, worin sie von Natur sind, zur Gnade und Seligkeit durch Jesus Christus, indem er ihren Verstand erleuchtet, die göttlichen Dinge geistlich und zum Heil zu verstehen, ihr steinernes Herz wegnimmt und ihnen ein fleischernes Herz gibt, ihre Willensregung erneuert und sie durch seine allmächtige Kraft zum Guten bestimmt und sie wirksam zu Jesus Christus zieht, doch so, dass sie ganz freiwillig kommen, willig gemacht durch seine Gnade. Aus dem Kapitel 10, Abschnitt 1, Westminster-Bekenntnis. Deshalb singen wir Lieder, die da lauten, Gnade, Gnade muss es sein, Gnade ganz allein. Alles andere geht in Stücke, ist nur eine schlechte Krücke. Gnade hält allein, Gnade muss es sein. Aller eigene Wert nur den Hochmut nährt. Alles, was sich selbst erworben, hat die Sünde ganz verdorben. Gnade muss es sein, Gnade ganz allein. Der Epheserbrief und der Römerbrief sowie andere biblische Texte lehren die Erwählung und Errettung durch Christus allein, aus Gnaden allein. Und dennoch herrscht seit Jahrhunderten eine andauernde theologische Auseinandersetzung betreffs der Erwählung Gottes aus Gnade kontra freier Wille des Menschen. Da es bei dieser Auseinandersetzung um das Zentrum des Evangeliums geht, ist es für jeden Christen von Bedeutung, in dieser Frage fest auf Evangeliumsboden zu stehen. In dem Zusammenhang sei auf eine Schrift über die Lehre der Erwählung in unserem Glaubensbekenntnis hingewiesen. Bedeutende Theologen wie Augustin, Luther und Whitfield führten über diese Zentralfrage mit ihren Gegnern leidenschaftliche theologische Dispute. Bis in unsere Zeit hält die theologische Auseinandersetzung Erwählung oder freier Wille unvermindert an. Wir wollen betonen, dass das biblische Verständnis von der Erwählungslehre von außerordentlicher Bedeutung für unser Glaubensleben ist und ein Grund großer Freude. In diesem Zusammenhang sei auf das Buch Gefährliche Weichenstellung von Erwin Lutzer hingewiesen, das sich in unserer Bibliothek befindet. Abschließend wollen wir festhalten: Wir sind auserwählt und vorherbestimmt als Gläubige in Christus zur Sohnschaft nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die er uns in dem Geliebten erwiesen hat. Das Endziel aller heilsgeschichtlichen Entwicklung ist die Verherrlichung Gottes. Ihm allein gebührt die Ehre, denn er ist der Urheber aller Gnadenerweise. Amen. Amen. Wir wollen beten. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir Dank sagen, dass wir uns auch in dieser Morgenstunde wieder unter dein Wort versammeln dürfen und heute Morgen nun noch einmal gehört haben, ja, dass das Wirken an unseren Herzen ist ein Werk deines Vaters, ist ein Werk deines Sohnes, o Herr, und ist ein Werk des Heiligen Geistes. Und wir haben hören dürfen, dass wir auserwählt sind vor Grundlegung der Welt und erwählt zur Sohnschaft, vorherbestimmt, vor Anbeginn der Schöpfung. Herr, wir bitten dich, lass diese wunderbaren geistlichen Wahrheiten, mit denen du uns gesegnet hast in Christus, auch in unserem Glaubensleben einen festen Grund haben, dass wir sie täglich bedenken dürfen und darin wandeln lernen, dass auch diese Freude in uns groß werden darf und wir sie weiter verkündigen dürfen zu deiner Ehre. Im Namen Jesu. Amen.